ARD.
Endlich wieder Strom. Der Berliner Blackout ist vorbei.
Wintersturm im Anmarsch. Das müsst ihr dazu wissen.
Und Arzneipflanze des Jahres. Was Ingwer alles kann.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Ja, einen wunderbaren guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 8. Januar und wir sind's, Moritz Zacho und Magdalena Bienert.
Schönen guten Morgen. Ja, Magda, das Allerwichtigste doch gleich mal zu Beginn. Du als unsere Hauptstädterin, ja, du hast ja offensichtlich wieder Strom.
Ja, aber hey, ich hatte auch zum Glück immer welchen, aber ich war noch nie so dankbar dafür wie in den letzten Tagen. Ich bin aber auf dem Weg nach Potsdam zum RBB die letzten Tage wirklich durch ein sehr düsteres Wannsee gefahren. Also keine weihnachtlichen Lichterketten mehr, der Bäcker, der sonst leuchtet, nix, dunkler Supermarkt, nicht mal Ampeln, keine S-Bahn. Also das lag da morgens wirklich richtig gespenstisch. Und dann wird einem erstmal auch klar, was da so alles leuchtet in der Stadt. Aber seit gestern Mittag hat Berlin flächendeckend wieder Strom. Also der längste Blackout in der Geschichte der Stadt seit dem Zweiten Weltkrieg, der ist vorbei.
Wahnsinn, ja. Es ist ja sogar einen Tag früher als gedacht, ne? Ihr musstet ja nicht nur Dunkelheit und Kälte in dieser ganzen Zeit aushalten, sondern auch Häme. Die kriegen ja überhaupt nichts hin. Das war so ein Vorwurf. Ja. Gleichzeitig hat der gezielte Anschlag auf Stromkabel auch bundesweit gezeigt, wie anfällig die oft zitierte kritische Infrastruktur ist. Und deswegen schauen wir heute nochmal, was wir bisher dazu wissen, zu diesem Anschlag.
Ja, also nur um das kurz einzuordnen, für die Nicht-Berliner betroffen war jetzt nur in Anführungsstrichen der Südwesten Berlins, aber die Auswirkungen, die waren immens. Also das waren bis zu 45.000 Haushalte, rund 100.000 Menschen, die seit Samstagmorgen wirklich plötzlich ohne Strom da saßen. In vielen Wohnungen ist auch noch die Heizung ausgefallen, Handynetz ging nicht, also wirklich ja von jetzt auf gleich abgeschnitten und niemand wusste eben auch, ist das jetzt nur kurz, ist das für länger?
Ja, die Stromversorgung wurde erst nach mehreren Tagen schrittweise dann wieder hochgefahren und besonders problematisch war, dass natürlich für Ältere, Kranke und Pflegebedürftige ist ja klar, auch Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime und Schulen, die waren besonders stark betroffen. Einige hatten dann einfach mehrere Tage lang keinen Stromanschluss.
Genau, und fast 20 Schulen waren geschlossen. Als Ersatzmaßnahmen wurden Notunterkünfte eingerichtet, Wärmebusse, mobile Aggregate und es gab Unterstützung durch Feuerwehren, THW und ja auch durch die Bundeswehr. Einer, der von jetzt auf gleich aus seinem Alltag gerissen wurde, das ist Walter Dahms.
Erstens richtig duster, weil die Jalousien alle so eingestellt sind, dass sie nach dem Stromausfall nicht mehr hochgegangen sind. Zweitens natürlich mittlerweile total kalt. Ich rede von 5 Grad oder weniger. Aber, und jetzt kommt der positive Aspekt, ich habe extrem liebe Nachbarn, die zwar auch keinen Strom haben, aber einen Kamin. Und bei denen durfte ich bisher seit Sonntag auf einer guten Couch nächtigen.
Also die Hilfsbereitschaft, die war wirklich groß. Neben Nachbarn und Freunden haben auch Gaststätten kostenlos warme Mahlzeiten angeboten, Kirchengemeinden, Sportvereine und ja, Hilfsorganisationen haben wirklich alle mit angepackt.
Ja klar, Haushalte stark betroffen, aber natürlich auch die Wirtschaft. Ne? Rund 2200 Gewerbebetriebe waren darunter, vor allem kleine und mittlere Unternehmen wie Handwerksbetriebe, Läden oder Dienstleister, die auf Strom, funktionierende Kassensysteme oder auch wie Restaurants natürlich auf Kühlung angewiesen sind.
Ja, viele Betriebe mussten deswegen auch wirklich zumachen. Es gab natürlich Produktionsausfälle, Umsatzeinbußen und auch viel Stress einfach. Der Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Der Leiter eines Bio-Supermarktes, Florian Gipke aus Berlin-Wannsee, der hat mir erzählt, er kann den Schaden noch gar nicht so genau abschätzen. Die seien gerade da noch dabei, alles aufzuräumen, die Kühlungen auch wieder sauber zu machen für die neuen Bestellungen.
Als uns klar wurde, dass das Ausmaß hoch ist, mussten wir schnell reagieren. Alles, was wir retten konnten, haben wir letztendlich versucht zu retten. Aber wir haben auch natürlich viele Verluste. Tiefkühlprodukte haben wir nicht alles geschafft zu retten. Wir haben vieles umverteilt in andere Märkte.
Ja, wir haben ja am Montag im Podcast schon drüber gesprochen. Auslöser des Blackouts war ein Brandanschlag auf eine Kabelbrücke am Teltow-Kanal in Steglitz-Zehlendorf. Dabei wurden extrem leistungsstarke Hochspannungskabel beschädigt. Die verliefen an der Stelle so unter einer Brücke. Also da waren sie wirklich nicht unter der Erde vergraben. Und in den Tagen danach haben rund 170 Technikerinnen und Techniker bei Minusgraden rund um die Uhr irgendwie an einer Lösung gearbeitet.
Und wegen des Verdachts auf terroristische Motive hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Und die Berliner Innensenatorin spricht von einem linksterroristischen Anschlag. Es gibt mehrere Bekennerschreiben einer Gruppierung, die sich Vulkangruppe nennt. Und die werden auch von Sicherheitsbehörden als authentisch eingeschätzt und dem linksextremistischen Milieu zugeordnet. Die Gruppe hatte sich in der Vergangenheit auch schon mehrfach zu Angriffen auf Infrastruktur bekannt.
Und das Internet ist voll mit Ideen, wer es gewesen sein könnte. Es gab auch Spekulationen über einen möglichen russischen Ursprung oder ausländische Hintermänner. Das ist alles öffentlich diskutiert worden. Dafür gibt es laut Polizei keine Hinweise. Die Ermittlungen laufen gerade auch auf jeden Fall weiter. Es werden Spuren gesichert, Videos ausgewertet und man setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Ja, und wer sich gerade in Berlin auf jeden Fall Kritik anhören darf, das ist Berlins Bürgermeister Kai Wegner. Er hat nämlich erst gesagt, er hätte den ganzen Samstag telefoniert und koordiniert und jetzt kam aber raus, nö, der hat auch noch Zeit, Tennis zu spielen am Samstag.
Ja, Kritik gab es auch an der anfänglichen Versorgung und daran, dass Notstromaggregate und Hilfsangebote nicht überall sofort verfügbar waren. Aber die zuständigen Stellen haben jetzt so für künftige Krisenlagen angekündigt, dass es dann besser laufen soll.
Nach dem akuten Krisenmanagement ist also jetzt die politische Aufarbeitung im Gange. Ja, und auch die Debatte über den Schutz kritischer Infrastruktur ist wieder angeheizt. Dafür wären auch Gesetzesänderungen notwendig, zum Beispiel, wenn man solche Stromleitungen, die auf öffentlichem Grund verlaufen, videoüberwachen möchte. Na, Stichwort Datenschutz. Da ist also noch ein bisschen was los.
Unsere Kurznachrichten.
Die USA haben im Nordatlantik einen Öltanker unter ihre Kontrolle gebracht. Der Tanker soll zur Schattenflotte Venezuelas gehören und Öl trotz Sanktionen transportieren. 2 Wochen lang hatte das US-Militär das Schiff verfolgt. Die USA haben damit bislang mindestens 4 Tanker beschlagnahmt und die US-Regierung will künftig venezolanisches Öl nach Amerika holen und dann von dort auf den Weltmarkt bringen.
Und ein anderer Schauplatz der US-Außenpolitik ist im Moment Grönland. Im Streit um die Insel wollen die USA nächste Woche mit Dänemark verhandeln. Auch die grönländische Regierung werde an dem Treffen teilnehmen, sagte die Außenministerin. Grönland gehört zum Königreich Dänemark, verwaltet sich aber selbst. Und die USA haben Anspruch auf Grönland angemeldet und auch nicht ausgeschlossen, mit dem Militär anzurücken.
In Italien sind 4 Jugendliche der Brandkatastrophe von Crans-Montana beigesetzt worden. In Mailand, Bologna und Rom waren die Kirchen bei den Beerdigungen der 16-Jährigen überfüllt. Bei dem Brand in der Bar in Crans-Montana in der Schweiz sind in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen. Die Hälfte davon waren Minderjährige und viele Schwerverletzte werden noch in Krankenhäusern behandelt. Morgen ist in der Schweiz ein nationaler Trauertag. Es ist der Wahnsinn, was der Winter gerade mit Deutschland macht. Teilweise ist es ja richtig schön. Tagsüber sehe ich Kinder, die mit dem Schlitten fahren. Und heute Nacht habe ich auf dem zugefrorenen Maschsee bei mir in Hannover so einen Fuchs lang tapsen sehen. Der Puderzuckerschnee, der macht's schon sehr märchenhaft.
Oh ja, ich lieb's ja auch, wenn ich frei habe und mit den Kids rodeln gehen kann. Der Dauerfrost hat in Magdeburg aber zum Beispiel auch dazu geführt, dass es auf den Kanälen die ersten Eisbrechereinsätze des Jahres gab. Die mussten schon die Fahrrinnen für Schiffe frei brechen, die waren wirklich Zentimeter dick zugefroren.
Du hast es schon gesagt, wer sich momentan in seinem Alltag zurücklehnen kann und rodeln gehen kann, der wird sich freuen, denn es wird noch winterlicher. Aber für alle anderen wird der Alltag dagegen zumindest vorübergehend mal deutlich schwerer.
Ja, Sturmtief Elli bringt ab heute Abend wohl viel Schnee, ganz heftige Minusgrade und Blitzeis nach Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst hat schon wieder Warnungen ausgesprochen. Ganz im Norden, ganz im Westen, in der Mitte und im Süden gilt größtenteils die 4. höchste Warnstufe. Und in einigen Teilen stand heute Morgen 5 Uhr eben auch die 3. höchste und die bedeutet strenger Frost.
Ja, die gilt zum Beispiel bei mir von Bremerhaven bis Emden, also so an der kompletten Nordseeküste entlang und auch bei mir im Harz.
Ja, und bei mir im Osten kann man wirklich von Stralsund eine senkrechte Linie runterziehen, über Neustrelitz bis runter nach Zwickau. Und alles rechts davon bis zur polnischen und tschechischen Grenze liegt in diesem strengen Frostgebiet, also zum Beispiel auch Berlin, Cottbus und Dresden und weiter südlich noch der obere Bayerische Wald und Teile südlich von München.
Tja, das Wetter bedeutet, die Krankenhäuser haben richtig viel zu tun. Handgelenksbrüche, Schulter oder Hüfte. Es gibt echt viele Unfälle, glättebedingte Unfälle. Deswegen sollte sich jeder wirklich überlegen, ob er aus dem Haus muss.
Welche Wege sind draußen bei Glätte wirklich zu erledigen? Und lässt man nicht vielleicht auch mal das Fahrrad stehen? Ein Phänomen, was wir auch immer wieder sehen.
Tja, da hat er recht, der Chefarzt Gerrit Mattes am Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam. Ich muss auch sagen, ich bin deswegen schon vom Rad aufs Auto umgestiegen, um hier zum Podcast zu kommen.
Als ich das gehört habe, wusste ich, es ist ernst da draußen. Ja, damit möglichst wenig Unfälle passieren, sind die Winterdienste in ganz Deutschland natürlich im Dauereinsatz. Teilweise fehlt aber schon Streusalz. In der Gemeinde Burbach in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, die 40 Tonnen, die da noch auf Vorrat liegen, die reichen bei den aktuellen Schneemengen gar nicht aus.
Wahnsinn, 40 Tonnen klingt ja echt viel. Mhm. Und beim Streusalz machen wir mal einen kurzen Exkurs. In vielen Städten und Kommunen ist das ja aus Umweltgründen verboten, wenn Privatpersonen selber mit so Auftausalzen streuen. Das dürfen dann wirklich nur die Winterdienste. Und wer es trotzdem im Baumarkt kauft und selber dann verstreut, riskiert Geldstrafen von mehreren 10.000 Euro. Das Salz schadet nämlich Hecken, Bäumen und Tieren. In Hamburg gibt es für die nächsten 2 Wochen aber eine Ausnahmeregelung. Da dürfen dann auch Privatleute mit Salz streuen.
Also eigentlich wird zu Sand, zu Split oder Lavagranulat geraten. Das bietet auch Halt auf Eis und ist auf jeden Fall umweltschonender.
Und wir können euch beruhigen, so ein bisschen mit Ausblick. Am Sonntag soll sich das Ganze wieder entspannen. Tja, es bleibt also erstmal frostig und kalt und gerade in dieser Zeit, da darf ja ein Naturheilmittel in der Hausapotheke nicht fehlen und das ist der Ingwer. Das ist tatsächlich die Arzneipflanze dieses Jahres und ganz ehrlich, ich kann es total verstehen. Ingwer gibt's bei mir im Winter wirklich teekannenweise. Ja. Allerdings meist erst, wenn meine Frau oder ich erkältet sind.
Ja, Ingwer ist wirklich ein Allheilmittel, kann man sagen. Wird in der traditionellen chinesischen und indischen Medizin seit Jahrhunderten angewendet, weil es den Körper von innen wärmt. Wird bei Erkältungen eingesetzt, gegen Übelkeit, auch bei Reisekrankheit und tatsächlich sogar bei Migräne. Und das weiß man auch hier in Deutschland zu schätzen.
Bei uns in der Klinik für integrative Medizin und Naturheilkunde spielt Ingwer eine große Rolle, kommt in verschiedene Anwendungen, wird es täglich genutzt als frisch aufgebrühter Tee für Appetitlosigkeit oder auch Dyspepsie und Übelkeit und auch als Fertigpräparat in Kapselform.
Dyspepsie sind Bauchschmerzen, das sagt der Internist Joost Langhorst aus Bamberg. Wir wollen mal schauen, was dran ist an der Arzneipflanze des Jahres, dem Ingwer.
Ja, kurz zum Hintergrund. Den Titel vergibt ein Studienkreis der Uni Würzburg seit knapp 27 Jahren. Und dieses Mal ist es eben der Ingwer geworden. Und zwar genau aus den Gründen, die die chinesische und indische traditionelle Medizin da anführen, haben wir ja gerade erklärt. Also hilft bei Erkältung und Reisekrankheit und so. Das ist aber kein Hokuspokus, sondern der Studienkreis, der beruft sich da auf die Europäische Arzneimittelagentur EMA, die sich den Ingwer genauer angeguckt hat.
Und zwar im rohen Zustand enthält die Ingwerwurzel verschiedene ätherische Öle. Zingibären geben ihm die typisch fruchtige Geschmacksnote und für die feurige Schärfe sind Gingerol und Shogaol verantwortlich. Und diese sogenannten Scharfstoffe, die wirken nicht nur auf der Zunge, sondern im gesamten Verdauungstrakt und auch durch die Haut durch. Und das macht Ingwer eben zu so einer ja, sehr vielseitigen Heilpflanze.
Wir gucken nochmal auf die einzelnen Beschwerden, bei denen Ingwer helfen kann. Wem beim Reisen gerne mal übel wird, der sollte kurz vor oder spätestens zu Beginn der Reise anfangen, Ingwer zu essen. Entweder dann so 1 bis 2 dünne Scheibchen abschneiden und die dann kauen. Oder wer das nicht so mag, mit heißem Wasser aufgießen oder in kaltem Wasser tatsächlich auch über Nacht ziehen lassen.
Über die Scharfstoffe, über die ätherische Öle haben wir einen Effekt schon auf der Zunge, aber auch im gesamten Verdauungstrakt, zum Beispiel im Zwölffingerdarm, wo die Verdauungsstoffe abgegeben werden in den Speisebrei, sodass die Verdauung unterstützt wird und Übelkeit verbessert wird.
Tja, sagt wieder der Internist Joost Langhorst aus Bamberg.
Wer jetzt einen eher empfindlicheren Magen hat, der sollte da ein bisschen aufpassen, um die Schleimhäute nicht so zu reizen. Und auch wer gerne mal zu Sodbrennen neigt, der sollte lieber auf Ingwer verzichten.
Dann gibt es schon ein paar Studien, dass Ingwer auch bei Gelenkschmerzen, zum Beispiel durch Arthrose, helfen soll. Da müssen wir allerdings auch dazu sagen, dass die moderne Medizin auch gerade erst damit begonnen hat, die Eigenschaften von Ingwer zu erforschen.
Also mir und Moritz hilft Ingwer bei Erkältungen auf jeden Fall richtig gut. Die Schärfe wirkt auch antioxidativ und entzündungshemmend. Aber überraschenderweise, Ingwer enthält viel weniger Vitamin C, als man vielleicht annehmen könnte. Und Vitamin C ist ja ziemlich wichtig, um unser Immunsystem zu stärken.
Ja, was ihr im Supermarkt natürlich auch kaufen könnt, das sind so fertige Ingwer-Shots. Die sind natürlich sehr teuer, enthalten meist viel Fruchtzucker und nur wenige der gesunden Scharfstoffe. Das sagt die Stiftung Warentest.
Studien haben auf jeden Fall nachgewiesen, dass diese Scharfstoffe im Ingwer die Abwehrkräfte stärken. Und das hilft gegen bakterielle Infektionen. Bei Infektionen durch Viren, ja, da ist es bislang nicht bewiesen. Und die verursachen ja auch häufig Erkältungen. Das gehört dann leider auch zur Wahrheit dazu. Und ein anderes Mittelchen, um gut und auch sicher durch den Alltag zu kommen, das ist der Anschnallgurt im Auto und der feiert in diesen Tagen 50-jähriges Jubiläum.
Wie ich sehe, haben Sie keinen Sicherheitsgurt?
Nein, ich würde mir auch nie einen kaufen, da wenn einem während der Fahrt aus Versehen die Zigarette runterfällt, man die nie erreichen würde.
Ja, es waren einfach noch andere Zeiten, ne? Wir sagen aber auf jeden Fall Danke, denn der Sicherheitsgurt, der hat dazu beigetragen, dass die Zahl der Verkehrstoten immer weiter gesunken ist. 1976 wurde das Anschnallen dann zur Pflicht, also zumindest in der Bundesrepublik und in der DDR dann 4 Jahre später.
Ja, und damit diese Gurtpflicht von den Leuten auch wirklich ernst genommen wurde und damit die es auch nicht vergessen haben, gab es auch so Aktionen in den Medien.
Deshalb niemals oben ohne.
Ach ja, auch bei dem Wetter natürlich eher nicht.
Absolut.
Macht's gut, wir hören uns morgen wieder.
Genau, passt schön auf euch auf, bitte.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.